WDR 5. Diesseits von Eden. Mit Gerald Bayreuth.
Guten Morgen, heute ist Valentinstag. Aber der kann sich in Deutschland nicht so recht durchsetzen. Fast die Hälfte der Deutschen sieht in dem Tag eine Verkaufsaktion für die Blumenhändler. So das Ergebnis einer Umfrage. Also keine Herzen aus Marzipan, keine Schokolade und schon gar keine Blumen. Schade eigentlich. Gar nicht so einfach, einen Feiertag neu einzuführen oder einen vergessenen Feiertag wiederzubeleben. Und damit herzlich willkommen bei Diesseits von Eden. Bei uns geht es auch um Altes und Neues in den Religionen. Um das alte Ritual des Fastens, um neue Frauenpower an der Klagemauer, um die alte Feindschaft zwischen orthodoxer und katholischer Kirche und neue Versuche, sie beizulegen, um eine alte Religion, um Menschen, die keiner Fliege etwas zuleide tun, die friedvoll und vegetarisch leben wollen, um Jainas in Indien und um neue Ausdrucksformen, denn unter dem Stichwort Fresh Expressions wollen christliche Gruppen neue Formen finden, die Menschen anzusprechen. Und was sagen die Angesprochenen?
Ja, die Rückmeldung ist, dass Leute sagen, boah, ich hätte echt nicht mehr gedacht, dass ich irgendwie in die Kirche gehen würde. Und dann ist das hier so bombastisch gut. Und es gibt Leute, die sagen mir mit Tränen in den Augen, wie sehr es sie berührt hat. Ja, und dann denke ich, wir machen was richtig.
Ob es nun die Aufgabe von Religionen ist, den Menschen Tränen in die Augen zu treiben, sei mal dahingestellt. Aber sicher ist, viele fühlen sich von herkömmlichen Gottesdiensten nicht mehr richtig berührt, weil sie nicht damit aufgewachsen sind. Glockenklang, Halleluja, Amen und Vater Unser sagen ihnen rein gar nichts. Das Netzwerk Fresh Expressions will neue Formen finden, auf die Kirchenfernen zuzugehen. Und wie solche neuen Formen aussehen sollen, hat Brigitte Lehnhoff bei einem Studientag des Netzwerkes in Hannover erkundet.
Luther muss gegenwärtig für vieles herhalten. Nun auch für Fresh Expressions, kurz Fresh X. Schon vor 500 Jahren hat der Reformator gesagt, was auch heute die Kirchenerneuerer wieder predigen. Frei nach Luther zitierte Daniela Mailänder aus Nürnberg vor 500 Zuhörern.
Man muss der Mutter im Hause, dem Mann auf dem Markt und den Kindern auf den Gassen zuhören und danach dolmetschen.
Benjamin Leuder vom sozialdiakonischen Verein Freestyle ist seit 8 Jahren unterwegs auf Straßen in Berlin. Regelmäßig geht der 30-Jährige auf den Alexanderplatz zu jugendlichen Subkulturen, wie es im Soziologendeutsch heißt. Wenn er mit Obdachlosen und Drogenabhängigen spricht, hört er dies.
Ganz viel Einsamkeit, ganz viel Sehnsucht nach Liebe, nach Aufmerksamkeit und der Wunsch nach Familie, der Wunsch danach sein zu dürfen.
Das Bedürfnis nach Familie stillt Freestyle mit Veranstaltungen, die zur Lebenswelt der Jugendlichen passen. Zum Beispiel mit Disco-Nächten und Hardstyle-Musik. Um Mitternacht ist dann die biblische Botschaft dran. Mancher zeige ihm dann schon mal den Stinkefinger, sagt Benjamin Leuder, aber...
Wenn ich fertig bin, dann kommen Leute auf mich zu und dann diskutieren sie mit mir. Das ist ihre Art und Weise, mir zu zeigen, dass sie sich damit auseinandersetzen. In den Clubnächten habe ich wirklich 4 Stunden lang Gespräche mit den Leuten aufgrund der Predigt, die ich gesprochen habe. Oder um Depressionen, die sie haben, um Ängste, um eigene Lebensgeschichte. Und wo war Gott, als ich das erlebt habe? Und meine Familie und niemand war da. Und ne, das bewegt sie dann schon. Und dann kann ich mit ihnen über diesen Jesus reden.
Rausgehen und hinhören, das war auch der erste Schritt für die Gründer der katholischen Gemeinde Zeitfenster in Aachen. Ihre Zielgruppe sind Erwachsene zwischen 30 bis 55, die mit der Kirche gebrochen haben. Wie müsste ein Gottesdienst aussehen, in dem sie sich wohlfühlen? Ursula Hamann.
Die eine Überraschung liegt daran, dass es gar nicht so verrückt anders sein muss, wie man immer annimmt, also so total innovativ, sondern eher tatsächlich reduziert und klar. Das andere ist, dass die Musik eine ganz große Rolle spielt, dass die Art der Moderation, also wie werde ich angesprochen, eine große Rolle spielt und dass die Relevanz des Themas hochgradig wichtig ist, also dass das Thema wirklich was mit den Leuten zu tun hat.
Seit 5 Jahren gibt es die Gemeinde. Seit 1,5 Jahren lädt sie ein zum Gottesdienst am Freitagabend. Mit moderner Musik, mit Themen wie »Wofür lebst du?« oder »Zeig mir deine Wunden«. Durchschnittlich kommen 200 Leute.
Es gibt einfach dieses tiefe Bedürfnis nach Spiritualität. Es ist nur nicht das Bedürfnis, das immer nur in einer Art und Weise zu tun, sondern es muss zu den Leuten passen.
Als Konkurrenz zu den traditionellen Gemeinden innerhalb der Pfarrei sieht die engagierte Katholikin Zeitfenster nicht.
Wir nehmen denen ja nichts weg, sondern wir holen Leute rein, die nicht mehr da waren. Man muss sich davon lösen, dass alle zusammen feiern und alle alles zusammen machen. Das ist ein Bild, was man vielleicht noch gerne in Erinnerung hält, aber das funktioniert nicht mehr. Also wir müssen ernst nehmen, dass es Milieus gibt und dass über die Milieugrenzen hinweg es schwierig ist, Leute zusammenzubringen.
Rausgehen und hinhören. Die Ergebnisse können schon innerhalb einer Stadt sehr unterschiedlich ausfallen, noch einmal anders auf dem Land. Markus Kümmel hat als Pastor mehrerer Landgemeinden in Niedersachsen vor allem dies gehört.
Wer sieht uns und wer lebt mit uns? Und oft das Gefühl auf dem Dorf, wir bleiben hier, wer bleibt eigentlich noch mit uns hier?
Der evangelische Seelsorger hat daraus zwei Konsequenzen gezogen. Das Leben der Menschen in den Dörfern so weit wie möglich teilen, aber auch die finden, die er sonst nicht treffen würde. Er besuchte zum Beispiel auch 15-, 16- oder 17-Jährige zum Geburtstag. Das Ergebnis?
Überall gegrüßt werden, überall herzlich willkommen zu sein, aber auch so eine Sache, wo vernetzt man sich? Also ich habe sehr bewusst so eine Kirchen-Facebook-Seite gestaltet und auch eine App für das Smartphone entwickeln lassen, für so ein Dorf. Also wenn Sie überlegen, dass da 1400 Leute da in diesem Bereich zur Gemeinde gehörten und regelmäßig die Beiträge von 600, 700, 800 Leuten gelesen oder geteilt werden, da ahnt man doch, wie sehr da vernetzt wurden, Leute teilgenommen haben.
Vergleicht man die sehr unterschiedlichen Experimente miteinander, wird eines deutlich. Bei Fresh Expressions geht es im Kern um eine Haltung. Die Initiatoren wollen sich an den Bedürfnissen moderner Menschen orientieren, stärker als die Kirchen das bisher getan hätten. Neue Formen entwickelten sich dann geradezu zwangsläufig. Verantwortliche in Bistümern und Landeskirchen denken aber meist noch in herkömmlichen Strukturen und in Finanzplänen. Das aber ist Gift für Experimente, die Freiheit brauchen, auch die Freiheit zu scheitern.
Seid ihr noch ganz frisch? Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff war das über das Netzwerk Fresh Expressions und den Wunsch nach neuen Wegen für die Kirchen. Neuerungen ganz anderer Art gibt es an der Klagemauer in Jerusalem. Dort können Frauen und Männer künftig gemeinsam beten. Die Frauen können beim Gebet laut hörbar ihre Stimme erheben, Gebetsschals tragen und sogar aus der Bibel vorlesen. Das alles ist für jüdische Orthodoxe ein Gräuel. Begründung: Frauenstimmen könnten die Männer vom Gebet ablenken. Weiterhin wird es also an der Klagemauer auch die bisherige Gebetszone geben, wo die orthodoxen Regeln gelten. Lissy Kaufmann hat sich an der Klagemauer umgesehen.
Die Klagemauer in Jerusalem, morgens um 7. Während nach und nach die ersten Sonnenstrahlen auf den heiligsten Ort des Judentums fallen, singen und beten die Women of the Wall. Sie treffen sich hier an jedem Rosh Chodesh, also an jedem ersten Tag im Monat des jüdischen Kalenders. Heute ist ein besonderer Morgen, denn vor einer Woche hat die israelische Regierung entschieden, dass sie ihren eigenen Gebetsplatz an der Klagemauer erhalten sollen, wo sie gleichberechtigt mit Männern beten und sogar aus der Tora lesen dürfen. Die orthodoxen Regeln haben das bislang verboten.
3 Jahre lang haben wir mit der Regierung über eine andere Form des Jüdischseins in Israel verhandelt. Es ist traurig, dass der jüdische Staat bisher nur ein Angebot hatte, nämlich das orthodoxe Monopol. Und genau das wurde nun verändert. Zum ersten Mal sind andere jüdische Strömungen vom Staat Israel anerkannt worden.
Sagt Anat Hoffmann, Mitgründerin und Leitfigur der Women of the Wall. 27 Jahre lang haben sie sich dafür eingesetzt, dass Frauen an der Mauer laut beten und singen und den Gebetsschal und die Gebetsriemen tragen dürfen. Im orthodoxen Judentum ist das den Männern vorbehalten. Für ihren Kampf wurden die Frauen beschimpft und bespuckt, sogar verhaftet. Vor 2 Jahren wurde es ihnen dann endlich erlaubt. Im neuen Gebetsbereich sollen sie nun sogar aus der Tora lesen dürfen. Der Erfolg ist Anreiz für noch mehr Veränderung, ist Direktorin Leslie Sachs überzeugt.
Viele denken, wenn die Frauen das geschafft haben, dann können wir auch Heirats- und Scheidungsregelungen, die Frage, was koscher ist und was nicht, und die Regeln in allen anderen Bereichen ändern, wo die Orthodoxen bislang das Monopol haben. Die Menschen fühlen, dass das ein erster Schritt ist.
Denn in Israel bestimmen die Orthodoxen das jüdische Leben. So gibt es beispielsweise keine zivile Ehe. Jüdische Israelis müssen nach den streng religiösen Regeln heiraten, damit die Ehe anerkannt wird. Viele Säkulare ärgert das. Doch nicht alle Israelis interessieren sich für diese Veränderung, glaubt die 16-jährige Zoe, die Mitglied einer konservativ-jüdischen Jugendgruppe ist.
Es hängt davon ab, wo man lebt, in welche Schule man geht. Ich lebe in einer sehr säkularen Gegend. Die Leute kümmern sich nicht so sehr darum. Aber bei uns in der Jugendgruppe kann man darüber mit allen reden.
Die 18-jährige Shimrit fügt hinzu, viele hätten keine Ahnung von jüdischen Strömungen, in denen Frauen gleichberechtigt sind, vom liberalen und konservativen Judentum.
Sie wissen nicht, dass es da auch noch einen anderen Weg gibt. Wenn sie in die Synagoge gehen, dann eben nur in eine orthodoxe.
Und nicht jeder, der sich für die Entscheidung interessiert, ist damit auch glücklich. Der orthodoxe Rabbiner der Klagemauer, Shmuel Rabinowitsch, ließ mitteilen, er habe sie schweren Herzens aufgenommen. Insgeheim sind viele Orthodoxe aber froh, dass sie die Frauen bald aus ihrem Gebetsbereich los sind. Anat Hoffmann kennt noch weitere Gegner.
Das große Hindernis sind die Archäologen, die sagen, wir treten ihnen auf die Füße. Es ist die muslimische Welt, die sagt, kein Steinchen dürfe verrückt werden. Es ist die rechte Organisation Davidsstadt, die sagt, dass ihnen der Platz gehören sollte. Und die Oberrabbiner.
Der neue Gebetsplatz soll südlich des bisherigen Platzes angelegt werden und über den gleichen Eingang zugänglich sein. Mit Kosten von mehr als 8 Millionen Euro und politischen Querelen wird gerechnet. Noch ist nicht sicher, wie lange es dauern wird, bis die Women of the Wall umziehen. Anat Hoffmann rechnet mit einigen Jahren. So lange werden sie wie bisher beten, auch wenn manche sie als verrückt bezeichnen. Und da die Feministinnen Männerattribute wie Gebetsschall und Kippa tragen, fragt diese orthodoxe Frau, ob heute schon das Verkleidungsfest Purim gefeiert wird.
Alle Frauen, die was erreicht haben, wurden als Provokateurinnen bezeichnet. Aber ein Tag ohne Provokation ist ein verschenkter Tag. Wir fordern das jüdische Volk heraus, darüber nachzudenken, dass es mehr als eine Art des Jüdischseins gibt. Es ist eine gute Provokation. Ihr solltet sie unterstützen.
Frauenpower an der Mauer. Lissy Kaufmann war mit der Gruppe Women of the Wall an der Klagemauer in Jerusalem.
Simple as a bee, as a melody in C, but it don't matter. I'm not too certain about many things. I'm not too sure who I am. I ain't got no mother and I ain't got no father. I ain't got no girlfriend to hold my hand. I'm slow like the trees when they grow. I'm sluggish like the ocean when it moves. I'm plain like water or like rain. But I shouldn't complain cause it don't matter.
Sie sind bei WDR 5 diesseits von Eden und jahrelang herrschte Eiszeit zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche. Besonders seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion setzten die Orthodoxen auf Abgrenzung. Der Grund, dass die Katholiken 4 Diözesen gründeten, empfanden die Orthodoxen als Affront. Sie befürchteten, viele Gläubige an die Katholiken zu verlieren, zumal die Konkurrenz aus Rom starke soziale Wohltätigkeit betrieb. Das kannte die russisch-orthodoxe Kirche bis dato weniger. Am Freitag nun haben sich Papst Franziskus und der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. auf Kuba getroffen. Tilman Kleinjung mit Eindrücken.
Seit annähernd 1000 Jahren sind die katholische und die orthodoxe Kirche getrennt. In der gemeinsamen Erklärung, die der Papst und der Patriarch im Anschluss an ihre Begegnung in Havanna unterzeichnen, ist die Rede von Konflikten und Wunden, die man sich gegenseitig zugefügt habe. Vor diesem historischen Hintergrund ist der Tag von Havanna an sich schon ein kleines Wunder. Die brüderliche Umarmung zwischen dem Papst und dem Patriarchen und die Worte, mit denen Franziskus Kyrill begrüßt. Wir sind Brüder, endlich. Unter dieser Überschrift geht die Begegnung von Havanna in die Kirchengeschichte ein. Wir haben wie Brüder gesprochen. Wir haben die gleiche Taufe und sind beide Bischöfe. Wir sprachen über unsere Kirchen und stimmen überein, dass der Weg zur Einheit dann entsteht, wenn man ihn beschreitet. Das Treffen im Flughafengebäude von Havanna kam ohne großes Protokoll aus. Der Schwerpunkt lag auf der persönlichen Begegnung von Kyrill und Franziskus, die gut 2 Stunden dauerte und bei der nur am Anfang Kameras zugelassen waren. Es war ein offenes Gespräch, sagte Franziskus im Anschluss. Ich habe den Trost des Heiligen Geistes bei diesem Dialog gespürt. Ich bedanke mich beim Patriarchen für die brüderliche Bescheidenheit, mit der er mir begegnet ist, und für seinen Wunsch nach Einheit. Wir haben uns auf eine Reihe von Initiativen verständigt, die ich für realisierbar halte. Welche Initiativen Rom und Moskau künftig betreiben wollen, ließ Franziskus offen. In der gemeinsam unterzeichneten Erklärung bekräftigten Papst und Patriarch ihre Bereitschaft, ab sofort alles zu unternehmen, um die Gegensätze zu überwinden. Ein starkes Plädoyer, das sich insbesondere an Katholiken und Orthodoxe in der Ukraine richtet, die in der gemeinsamen Erklärung aufgefordert werden, sich miteinander zu versöhnen und Formen des Zusammenlebens zu finden. Die Kirchen in der Ukraine dürften auf keinen Fall eine weitere Entwicklung des Konfliktes unterstützen. Einig ist sich Patriarch Kyrill mit Franziskus auch in der Sorge um die Christen im Nahen Osten. Beide fordern die internationale Gemeinschaft auf, die Vertreibung der Christen aus Syrien und dem Irak zu stoppen. Als Ergebnis des Gesprächs können wir versichern, dass heute die beiden Kirchen zusammenarbeiten können, um die Christen auf der ganzen Welt zu verteidigen. Wir wollen mit voller Verantwortung gemeinsam alles unternehmen, um dem Krieg ein Ende zu setzen, damit das Leben der Menschen respektiert wird und die Basis der persönlichen, familiären und sozialen Moral gestärkt wird. Kyrill wird nicht müde, den Werteverfall des Westens anzuprangern. Hier sieht er die katholische Kirche als natürliche Bündnispartnerin. In der gemeinsamen Erklärung von Havanna wird das Engagement für die Familien, für die Ehe von Mann und Frau, für das ungeborene Leben betont. Die Moral als gemeinsamer Nenner. Theologische Fragen wurden ausgeklammert. Dem Papst dürfte das zu wenig sein. Er will auch mit der russisch-orthodoxen Kirche einen echten Schritt in Richtung Einheit gehen. Der im Vatikan für die ökumenische Kontaktpflege zuständige Kardinal Kurt Koch.
Die Ökumene liegt ihm natürlich ganz am Herzen. Das ist seit Anfang so. Und das war in Buenos Aires schon so. Ich weiß, anfangs hat man gesagt, ja, aber wird ein lateinamerikanischer Papst für die Ökumene gut sein? Das Wunder hat gezeigt, dass es eben anders ist.
Die nächste Station in der ökumenischen Charmoffensive des Papstes heißt Lund. In Schweden will er am 31. Oktober gemeinsam mit Vertretern des Lutherischen Weltbundes einen Gottesdienst feiern. Anlass ist der 500. Jahrestag der Reformation, an den im kommenden Jahr erinnert wird.
Der Patriarch und der Papst auf Kuba, Tillmann Kleinjung war das.
WDR 5 Diesseits von Eden. Wissen, was andere glauben.
Chinas in Indien wollen keiner Fliege was zuleide tun. Sie wollen weder Mensch noch Tier schädigen und schon gar nicht töten. Tiere essen, für sie undenkbar. Vegetarisch leben und gewaltlos leben gehört für sie zusammen. Ahimsa nennt sich das Prinzip der Gewaltlosigkeit. Öle Schmidt mit Eindrücken aus Indien.
Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit und ist das Wichtigste im Glauben der Jains. Unser Verzicht auf Gewalt geht so weit, dass wir noch nicht mal daran denken dürfen, ein Lebewesen zu schädigen. Wie klein es auch immer sein mag, auch keine Ameisen. Wir dürfen niemanden schädigen, nicht gedanklich, nicht körperlich. Ahimsa ist das Fundament des Jainismus, Leben und leben lassen.
Sri Chandra sieht aus, wie ein heiliger Mann aussehen muss. Seine Haare sind weise ergraut, der Bart ist lang und wild. Der Jain-Mönch ist beides. Ein spiritueller Vater, milde und klar, und ein schelmischer kleiner Junge. Im zarten Alter von 11 Jahren ist er als kleiner Junge Mönch geworden.
If you follow these things, it's good.
Es ist für die ganze Welt. Wenn du Ahimsa folgst, dann ist es gut. Es ist gut für dich. Es ist gut für andere. Denn wenn du nicht gewaltlos lebst, dann werde ich wütend und verletze ebenfalls Ahimsa. Wenn du Gutes tust, dann werde ich mich freuen. So funktioniert Ahimsa.
Yogendra Singh hat die Aura eines französischen Bohemians. Dazu trägt er den in Indien unvermeidlichen Oberlippenbart. Manager Dilwara-Tempel Mount Abu, Indien, so steht es auf seiner Visitenkarte. Der tiefenentspannte 62-Jährige leitet einen der architektonisch weltweit bedeutendsten Jain-Tempel.
Wir müssen wirklich alle Tiere schützen. Wir müssen die Vögel schützen. Wir müssen die Geschöpfe im Wasser schützen. Warum sollten wir Fleisch essen? Warum sollten wir Fisch essen? Wir sollten das Töten aller Tiere stoppen. Wir sollten auch die Schlachthäuser schließen.
Nein, so könnte der Geschäftsmann Kumar Palmeta nicht auf einer seiner Baustellen in der Metropole Mumbai auftauchen. Der 47-jährige Jain-Pilger zeigt viel Haut. Eigentlich ist da nur ein langer, beigefarbener Baumwollschal, den er kunstfertig zwischen seine Beine und über das Gesäß gewickelt hat. In Europa ist der Jainismus so gut wie unbekannt, obwohl die in Indien entstandene Religion älter ist als das Christentum. Ihr Heilsversprechen ist, wie im Buddhismus und Hinduismus, der Ausstieg aus dem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburt. Doch damit ihr persönliches Karma-Konto im Plus steht, leben Jains nach strengeren Regeln als Buddhisten und Hindus. Für sie steht über allem ein moralischer Imperativ: Ahimsa. Führe ein Leben, das frei ist von Gewalt. Gegenüber Menschen, Tieren und Pflanzen. Man stelle sich das vor: Eine Religion, die Gewaltlosigkeit nicht nur predigt, sondern von ihren Anhängern auch verlangt. Tag für Tag.
9 Uhr morgens, 32 Grad im Schatten, Dilwara-Tempel in Mount Abu, Rajasthan, Indien.
Der Pilger Kumarpal betrachtet an der Wand des Tempels lange die Schattenseiten menschlicher Existenz. Dann sagt er,
dass Länder Krieg führen kann, mit Ahimsa gestoppt werden. Gandhi war ein Anhänger von Ahimsa, so wie Nelson Mandela und George Bernard Shaw. Der sagte, dass er die Prinzipien der Jain so verehre, dass er in einer Jain-Gemeinschaft wiedergeboren werden möchte.
George Bernard Shaw, der Träger des Literaturnobelpreises, hatte einst eine einfache Übersetzung für Ahimsa gefunden. Tiere sind meine Freunde. Und ich esse meine Freunde nicht. Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi drückte es drastischer aus. Solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben.
Kumarpal ist das genaue Gegenteil von Yogendra Singh, dem Tempelmanager. Der Pilger aus Mumbai ist unruhig und hektisch. Seine Worte überschlagen sich. Vielleicht, weil seine Zunge es nicht mit der Geschwindigkeit seiner Gedanken aufnehmen kann.
Frieden können wir nur mit einer gewaltfreien Philosophie erreichen. Wenn wir Ahimsa folgen, dann verhindern wir viele Kämpfe und Kriege. Wer den Prinzipien des Jainismus folgt, der darf noch nicht mal daran denken, einen Krieg zu beginnen. Unsere Religion lehrt uns, nicht zu kämpfen, egal gegen wen.
Our religion not teach us to do any fighting with anyone. Vasagaram pasam pasam bandhame kamma kadam kanna samangala kalyana avasam visarpalingvantam kante darujyo siyamuna tassa gharadhumandrasam.
Einmal im Monat pilgert Kumarpal zu Tempeln hier im nordindischen Rajasthan oder im benachbarten Bundesstaat Gujarat, wo sein Vater lebt. Der hatte 2 Monate vor Kumarpals Geburt die Familie verlassen, um Jain-Mönch zu werden. Vermisst er seinen Vater nicht? Nein, sagt Kumarpal, er besuche ihn regelmäßig, allerdings als Mönch und nicht als Vater. Sie hätten keine persönliche Beziehung. Und ist er nicht wütend auf seinen Vater?
Nein, ich hege die besten Gefühle für ihn. Es war eine gute Entscheidung, dass er Mönch geworden ist. Wir sind alle sehr stolz auf ihn. Er ist ein guter Mönch geworden und ein sehr guter Philosoph des Jainismus.
One of the good philosopher of Jainism.
So philosophisch kann man das betrachten, wenn der eigene Vater plötzlich Jain-Mönch wird. Ulle Schmidt ist durch Indien gereist. Indischen Jainas, haben wir gerade gehört, verzichten immer auf Fleisch, das ganze Jahr über. Viele andere Religionen verzichten zeitweise auf das eine oder andere, zum Beispiel auf Essen oder Trinken. Die einen fasten kurz und heftig und kommen einen ganzen Tag ohne Flüssigkeit aus, andere fasten länger und verzichten zum Beispiel nur auf Fleisch. Jetzt ist christliche Fastenzeit und die zeigt, dass man mit allem Möglichen fasten kann oder ohne alles Mögliche. 7 Wochen ohne Enge lautet das Motto der evangelischen Aktion oder positiv gesagt 7 Wochen großes Herz. Kirsten Dietrich über leere Teller in den Religionen.
Siehe da, was das Fasten wirkt. Es heilt die Krankheiten, trocknet die überschüssigen Säfte im Körper aus, vertreibt die bösen Geister, verscheucht verkehrte Gedanken, gibt dem Geist größere Klarheit, macht das Herz rein, heiligt den Leib und führt schließlich den Menschen vor den Thron Gottes.
Wer da das Fasten so preist, ist Athanasius, im 4. Jahrhundert Bischof in Alexandrien, einer der großen Denker der alten Kirche. Sein umfassender Blick auf die Bereiche, die durch Fasten beeinflusst werden, ist trotz des riesigen zeitlichen Abstands erstaunlich aktuell.
Es geht beim Fasten nicht darum, jetzt zu sagen, ich schaffe das, sondern eigentlich eher die Wahrnehmung zu schulen, was macht es mit mir und was macht es mit dem Umgang mit anderen Menschen.
Wer fastet, bestimme sein Verhältnis zu sich, zu Gott und zu seinem Umfeld neu. Davon ist Vera Klingbeil überzeugt. Sie arbeitet als evangelische Diakonie-Schwester in der Krankenhausverwaltung und begleitet nebenberuflich Menschen beim Fasten. Fasten als religiöse Übung und Fasten als medizinisch begründete Handlung haben vieles gemeinsam, sagt sie. Der entscheidende Unterschied ist, ob man ganz auf Nahrung verzichtet oder nur auf bestimmte Nahrungsmittel.
Fasten heißt eigentlich nur festhalten an Regeln. Aber es hat nochmal eine andere körperliche Dimension, wenn man ganz auf Nahrung verzichtet.
O ihr, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren. Koran, Sure 2.
Ramadan ist auch in erster Linie Nahrung für den Geist, für die Spiritualität. Eine Zeit des Zusammenkommens, eine Zeit der Versöhnung, eine Zeit der Gemeinschaft.
Nurhan Soykan, Anwältin aus Köln und Generalsekretärin des Zentralrats der Muslime. Im Islam ist das Fasten eine der 5 Säulen, Handlungen, die den Gläubigen als religiöse Pflicht gegeben sind. Einen Monat lang sollen sie zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nichts zu sich nehmen, mit Körper und Geist sozusagen sich Gottes als würdig erweisen. Erst abends sind Essen und Trinken erlaubt. Das soll aber keine Quälerei sein. Der Koran nennt ausdrücklich Ausnahmen und Anpassungen an viele Lebenssituationen.
Bevor er da ist, hat man schon ein bisschen Befürchtungen, es wird wieder schwer oder so. Auf der anderen Seite freuen wir uns auch. Es ist eine Zeit der Entbehrungen, aber es ist auch eine ganz andere Zeit mit anderen Tagesabläufen, mit viel Gemeinschaftlichkeit, mit viel Feiern und mit viel Spiritualität.
Gott will für euch das Leichte, das Schwere will er nicht für euch. Koran, Sure 2.
Moses fastete 40 Tage und Nächte, bevor Gott ihm die Tora offenbarte. Jesus machte das Gleiche vor Beginn seines öffentlichen Auftretens. Auch Mohammed und Buddha, sie alle fasteten, bevor ihnen göttliche Offenbarung begegnete. Fasten soll dabei helfen, sich mit Schuld auseinanderzusetzen und Sühne zu tun. Es ist dabei weniger Strafe und viel mehr Vorbereitung darauf, sich der Begegnung mit dem Göttlichen zu stellen. Dieser Gedanke prägt noch heute die beiden zentralen Anlässe, in denen im Judentum gefastet wird. Einen kompletten Tag ohne Essen und Trinken, jeweils am Trauertag Tisha B'Av, der an die Zerstörung des Tempels und den Beginn der jüdischen Zerstreuung erinnert, und am Yom Kippur, dem Versöhnungsfest, dem höchsten jüdischen Feiertag.
Es sei euch ein großer Ruhetag und ihr sollt fasten. Am 9. des Monats sollt ihr des Abends anfangen und von Abend bis Abend euren Ruhetag halten. Tora, 3. Buch Mose, Kapitel 23.
Die christliche Kirche übernahm die Tradition des Fastens und betrachtete sie als Bußübung und erweist dafür, wie ernst man den Glauben nahm. Hunderte von Jahren später wurde das Fasten zu einem Anstoß für die Reformation, bei einem Streit nämlich in Zürich darüber, ob es trotz Fastenzeit gestattet sei, bei schwerer körperlicher Arbeit auch entsprechend nahrhaft zu essen.
Die ganzen Sachen, die erfunden wurden, wie das Fleisch dann im Schwabenländle in den Maultaschen drinne versteckt wurde, die ganzen Fastenspeisen, wo man gesagt hat, man verzichtet irgendwie auf Tiere, aber innen wurde Schokolade und sowas, das hat ja auch alles was mit der Fastenzeit zu tun, ne?
Von den verschiedenen Fastentagen und Traditionen, jeden Freitag, jeden Mittwoch und Freitag, Verzicht nur auf Fleisch, Verzicht auf Eier, Fleisch und Fett, hat sich vor allem die Fastenzeit vor Ostern erhalten. 40 Tage in Anlehnung an Jesu Fasten in der Wüste. Diese Tradition wird seit einigen Jahren noch in der evangelischen Kirche wiederbelebt. Auch wenn die Aktion 7 Wochen ohne das Fasten weg vom körperlichen Verzicht auf eine eher abstrakte Ebene bringen will.
Meine Kollegin hat gesagt, sie hat mich ihrer Familie überlegt, was sie macht, worauf sie verzichtet. Die Kinder irgendwie, das eine Kind auf Videospiele. Das nächste Kind hat gesagt, nee, Videospiele sind mir wichtig, ich verzichte auf Süßigkeiten.
Da ist das Heilfasten körperlich radikaler. Eine Woche oder sogar länger verzichten die Fastenden dabei in der Regel auf feste Nahrung. Diese Form des Fastens wird immer häufiger praktiziert, sagt die Fastenbegleiterin und Diakonieschwester Vera Klingbeil. Aber selbst wer aus rein medizinischen Gründen fastet, kommt fast gar nicht umhin, dabei offen für religiöse Erfahrung zu werden.
Es ist definitiv sehr viel intensiver, ganz auf Nahrung zu verzichten. Und es passiert auch etwas anderes. Man merkt auch, dass man frei wird. Also man hat, wenn man gut angeleitet ist, definitiv keinen Hunger, also körperlich keinen Hunger, aber man merkt, dass die Seele Hunger bekommt.
Man hört anders, man schmeckt anders, man fühlt anders und das ist ein ganz anderes Erlebnis, womit man sich auch viel besser in die Menschen hineinversetzen kann, die das jeden Tag erleiden, die jeden Tag Hunger haben müssen, die jeden Tag Entbehrungen machen müssen.
Heute bleibt die Küche kalt, Fasten in den Religionen, ein Beitrag von Kirsten Dietrich.
Und was noch?
Was noch? Bei Diesseits von Eden.
Ja, was hat sie sonst noch bewegt, die Welt der Religionen?
zum Beispiel die Forderung, verzichtet auf euer Smartphone.
Wer sagt denn sowas?
Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Man soll, hat er gesagt, in der Fastenzeit Smartphone, Tablet oder Computer weglegen.
Warum?
Weil man sonst den Kontakt zu Gott verliert.
Mit Handy keine Verbindung?
Wer ständig online ist, hat der Bischof gesagt, der ist offline für Gott.
Aber Gott ist überall, sagen die Christen.
Oh, das sagen sie.
Ausgerechnet im Smartphone ist er nicht?
Es gibt tatsächlich ein Problem mit diesem Fastenvorschlag.
Welches?
Laut Umfrage verzichten 67% der Deutschen eher auf Alkohol als auf ihr Smartphone. Das Handy würden nur 21% weglegen. Blöd für den Bamberger Erzbischof.
Na, immerhin, über den Alkoholverzicht wird er sich freuen.
Möglich. Aber was nutzt es? Die Leute sind ja dann nach seiner Logik trotzdem online und damit eben ohne Verbindung zu Gott.
Also unterm Strich sagt der Bischof,
ja?
Besser gläubig und besoffen als nüchtern und gottlos.
Ein Kölner Pfarrer gibt eine Spende über 6.500 Euro zurück.
Warum?
Weil ihm diese Spende jede Menge Ärger und Proteste eingebracht hat.
Nochmal, warum?
Das Geld kam vom Betreiber eines großen Bordells in Köln. Und darüber hat sich dann zum Beispiel das evangelische Frauenreferat aufgeregt.
Warum? Das Geld hätte doch sicher einem guten Zweck gedient.
Aber es war eben Geld, das Prostituierte erwirtschaftet haben.
Ja und? Selbst Jesus hatte kein Problem mit sowas. Was ist mit dieser Geschichte bei Lukas?
Welche Geschichte?
Da kommt eine Prostituierte zu Jesus und salbt ihm die Füße.
Und?
Hat da irgendjemand danach gefragt, woher sie das Geld für das Salböl hatte?
Nein, Jesus fand das toll und hat die Frau gesegnet.
Eben. Ja, andererseits,
ja?
Vielleicht hinkt der Vergleich mit der Bordellspende.
Wieso?
A, Jesus war auch nur ein Mann und B, die Zeiten haben sich geändert. Heute würde er die Sache mit der Prostituierten wohl anders handhaben.
Wie denn?
Er würde sich mit dem evangelischen Frauenreferat abstimmen. Noch was?
Ja, in Rheinland-Pfalz hängen überall meterhohe Plakate mit Papst Franziskus.
Was macht der Papst in Rheinland-Pfalz?
Er wirbt für die Linkspartei. Oder genauer, die Linke wirbt mit dem Papst. Unter dem Bild steht sein Zitat: Wenn die Politik wirklich den Menschen dienen soll, dann darf sie nicht Sklave der Wirtschaft und der Finanzwelt sein.
Guter Spruch. Und?
Die katholische Kirche regt sich furchtbar darüber auf.
Über den Papst?
Über die Linke.
Aber die zitiert ihn doch nur.
Aber sie vereinnahme ihn eben auch für Wahlwerbung. Kirche und Partei hätten nichts miteinander zu tun.
Es gibt doch Übereinstimmungen.
Welche denn?
Der Papst spricht wie die Linke ständig über soziale Gerechtigkeit und über Armut.
Stimmt.
Ja, und in Deutschland ist die Nähe zur Linken besonders deutlich.
Ja?
Der oberste Bischof heißt Marx.
Sonst noch was?
Bei Diesseits von Eden?
Das hat sie bewegt. Die Welt der Religionen.
Wolfgang Mayer mit Strandgut und Fundstücken aus den Religionen, vor allem aus dem Christentum. Um einen jüdischen Komponisten geht es gleich im Zeitzeichen, um Werner Richard Heimann, der hat zum Beispiel die Melodie zu dem Schlager geschrieben. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Nicht nur einmal gibt's Diesseits von Eden, das kommt nächste Woche wieder. Ich bin Gerald Bayroth, Ihnen viel Spaß im Programm.
Heute in WDR 5.
Was uns jetzt um die Ohren und auf die Köpfe fliegt, sind die Trümmer einer gewaltigen geistigen Implosion.
Im Radiosalon von ARD und Zeit werden die drängenden Themen unserer Gegenwart reflektiert. Wie wollen, wie werden, wie sollen wir leben?
Man muss immer Gedanken liefern, wenn eigentlich Entsetzen herrscht.
Es diskutieren Udo Di Fabio, ehemals Richter am Bundesverfassungsgericht, und Navid Kamani, dem im Herbst der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wurde.
Die Unordnung der Welt und die Zukunft des Westens. Der Radiosalon von ARD und Zeit.
Live aus dem WDR-Funkhaus Köln. Heute um 11 Uhr.
Informationen zu allen WDR-5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.